Herzlich begrüßen. Ich denke, Sie haben eine super Entscheidung getroffen, heute Abend hier zu sein. Nicht nur, weil es diesen tollen Singkreis gibt. Wenn man nach einem Stichwort sucht, was so unsere Gesellschaft zurzeit ein Stück weit charakterisieren würde oder charakterisiert, dann wird man unter anderem sicher das Stichwort Kommunikation herausfinden. Kommunikation oder Altdeutsch Verständigung, Gespräch. Jemand hat mal gesagt, nur Kleinkinder haben das Recht, ohne Worte gehört zu werden. Ich habe gestern schon ein bisschen aus meiner Familie erzählt. Sie kennen das ja vielleicht auch, wie die Kleinkinder sich verständigen morgens um 3. Da schreien die erstmal leise oder quengeln leise. Und das heißt dann, nur Mama oder Papa, steh doch mal langsam auf. Und um 3:15, da schreien die schon ein bisschen lauter. Papa, nur mach mal ein bisschen Tempo. Und dann um 3:30, da wird es dann so richtig laut und dann weiß man, jetzt, bevor die Katastrophe da ist, müssen wir aufstehen. Kommunikation, modernes Stichwort. Beim Chef hinterher im Büro oder auch in der Ehe, da geht halt nicht mehr so, da müssen wir Gespräch oder Kommunikation lernen. Ganz modernes Stichwort, Kommunikationsforschung, Telekommunikation, Videokommunikation und auch heute mein Interviewpartner, den ich im Anschluss an den Chor fragen werde, hat auch im nahen Sinne was mit Kommunikation zu tun. Pro Christ ist ja live aus Leipzig, das ist so ein paar Kilometer weit entfernt. Aber ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Die Bilder und der Ton, der aus Leipzig kommen, die gehen zunächst mal 36.000 Kilometer nach oben zu dem Satelliten Copernicus. Und von dort gehen sie wieder 36.000 Kilometer zurück und treffen genau unsere Satellitenschüssel draußen. Ist doch toll. Vielen Dank den Technikern, die das möglich gemacht haben. Nicht ganz 72.000 Kilometer hat also der Singkreis zurückgelegt. Vielleicht eher 7 Kilometer. Und er wird uns jetzt erfreuen mit seinem zweiten Lied. Vielen Dank dafür, dass ihr für uns und auch zu Gottes Ehre gesungen habt. Harald, komm näher zu mir, sonst muss ich meinen Mikrofonarm so weit drängen. Du bist also E-Bassist und Sänger in dieser Gruppe. Nun habt ihr ja doch Texte, die man nicht jeden Tag im Radio hört oder auch im Fernsehen hört. Ihr singt von Gott. Ihr singt davon, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dich mit Gott zu beschäftigen?
Ja, da würde ich als erstes sagen, das Leben meiner Mutter. Das hat mich also diesbezüglich so stark beeindruckt, dass ich dem nicht aus dem Weg gehen konnte.
Und wie kamst du dann zur Musik?
Ja, in unserer Familie spielt Musik eigentlich schon immer eine Rolle. Ich habe mehrere Geschwister, darunter größere Geschwister, ältere Geschwister, die begeistert Musik gemacht haben. Und das bleibt natürlich nicht ganz ohne Folgen für die jüngeren Geschwister. So war das bei mir auch.
Ich habe ja vorhin schon gesagt bei der Begrüßung, dass du im nahen Sinne beruflich was mit Telekommunikation zu tun hast und bei einem berühmten Telekommunikationsunternehmen arbeitest. Jetzt hört man ja in den Medien, dass sie privatisiert sind, privatisiert werden und dass da viele Arbeitsplätze abgebaut werden. Man redet von 60.000 Arbeitsplätzen. Das wird ja einzelne Mitarbeiter vielleicht auch dich berühren. Wie erlebst du da deinen Glauben als Hilfe in Bezug auf deine berufliche Zukunft?
Wir haben vorhin das Lied von dem Felsen gesungen, der unser Glaube ist. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass das, was jetzt im beruflichen Umfeld sich ereignet, dass das alleine nicht alles für mich ist, sondern ich weiß, dass in diesen Wirrnissen, in diesem Durcheinander Gott da ist und er einen guten Plan hat mit meinem Leben. Und das gibt mir Mut, auch in diesen schwierigen Zeiten.
Hättest du auch Mut zu einem Umzug?
Unter Umständen auch, ja.
Als Christ hat man also auch Schwierigkeiten, wird nicht verschont vor Problemen. Bei dir persönlich, wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten, hat es auch einen familiären Einschnitt gegeben, als dein Bruder relativ jung gestorben ist. Wie hat dir da Jesus geholfen, das zu verarbeiten?
Ja, ich will vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen zu diesem Ereignis. Mein Bruder musste sehr früh Verantwortung in der Familie übernehmen. Das hat ihn sicher auch gesundheitlich belastet. Und als er dann starb, hat das große Betroffenheit in unserer Familie ausgelöst. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Beerdigung. Ich habe wohl selten so viel geweint wie an diesem Tag. Und das ging meinen anderen Geschwistern genauso. Ja, wie mir der Glaube da geholfen hat, einfach das Wissen, dass sein Lebenswerk und sein Leben bis zu diesem Tag nicht umsonst gewesen ist. Er hat eine deutliche Spuren für mich hinterlassen und ich bin überzeugt, dass Gott auch mit diesem Ereignis gute Ziele und gute Absichten hatte. Selbst wenn ich das nur mit Tränen in den Augen bejahen konnte.
Jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Einen Satz, den fange ich an und du beendest ihn dann. Komm mal ruhig ein bisschen näher, so, ja. Sonst kann ich ja nicht drauf gucken. Ne? Wenn ich nochmal einen Beruf wählen könnte, dann würde ich wahrscheinlich
mich wieder mit Telekommunikation beschäftigen.
Bestimmt würdest du ein Postminister werden, denke ich mal. Meinen Kindern, du hast zwei Töchter, ne? Ja, meinen Töchtern wünsche ich vor allem,
dass sie lernen, für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen und das vor allem deswegen, weil sie die Liebe Jesus kennenlernen.
Als meine Kinder meine Zeugnisse gelesen hatten,
da haben sie entdeckt, dass das gestimmt hat, was ihr Vater ihnen schon immer gesagt hat.
Was hat er denn gesagt?
Dass er in Mathe kein Ass war.
Aber Physik war es bestimmt gut.
Physik hat mir sehr viel Spaß gemacht, das stimmt.
Die größte Herausforderung für mich ist,
die Möglichkeiten und Chancen im Heute wahrzunehmen. Also nicht in der Vergangenheit stehen zu bleiben und auch nicht auf die Zukunft zu spekulieren, sondern das, was heute möglich ist, voll auszuschöpfen.
Morgens am Spiegel denke ich oft,
dass ich dankbar bin, dass ich gesund aufstehen konnte.
Kurgästen in Rödenau empfehle ich
einen Spaziergang auf der Ziegenseite.
Schön. Jetzt werden wir noch ein kleines Instrumentalstück hören, bis dann die Übertragung beginnt.
Wir haben was zu sagen, hoffentlich auch heute Abend. Guten Abend und willkommen in Leipzig. Pro Christ platzt aus den Nähten, wenigstens an einigen Orten, zum Beispiel in Bad Hersfeld. Der große Saal des Gemeinschaftshauses reicht schon lange nicht mehr. Seit ein paar Tagen wird zusätzlich in zwei kleinere Räume übertragen. Jetzt steht noch die Garage zur Verfügung. In Eschwege, ebenfalls in Nordhessen, läuft Pro Christ schon auf drei Ebenen. Im Gemeinschaftssaal Parterre, im Jugendkeller darunter und im Wohnzimmer der Predigerwohnung oben drüber. Zwei Fernseher für den Garten stehen schon bereit und der Schuppen ist auch schon freigeräumt. Muss man mal gratulieren und applaudieren. In Endersbach in Schwaben ist man heute gleich umgezogen vom Gemeindehaus in die Kultur- und Sporthalle. Aber wir wollen auch an die kleinen Veranstaltungen denken, auch an die denken, wo die Besucherzahlen vielleicht zurückgegangen sind. Die Pro-Christ-Geschichte ist keine triumphalistische Geschichte. Wir leben nicht davon, dass wir immer spektakulärere Zahlen vorweisen können. Also lasst uns auch mal die grüßen, die vielleicht ein bisschen deprimiert mit 27 Leuten in einem Saal sitzen. Ravensburg am Bodensee hat nun endlich wieder den Durchblick, den klaren Durchblick bis zum Ende. Regelmäßig um 21.06 Uhr brachen dort Ton und Bild restlos zusammen, bis einer die Lösung fand. Die Satellitenschüssel war an einem Laternenmast angebracht und um 21.06 Uhr gehen in Ravensburg immer die Lichter an und das Bild im Saal fiel aus. Es lag tatsächlich am städtischen Stromstoß. Ein findiger Techniker hat das Problem gelöst, indem er einen Fahrradschlauch um die Straßenlaterne gewickelt hat. Ich hoffe, euch ist trotzdem nicht die Luft ausgegangen. So, nun möchte ich Ihnen mal ein paar kurze Bilder zeigen von dem, was wir hier veranstalten, damit Sie die Bilder von Pro Christ auch sehen können.
Ich wünsche mir heute Abend sehr, dass die Frage, die unser Thema ist, wirklich von vielen von uns mit ganzer Inbrunst gestellt werden. Mit ganzem Ernst. Ich will, also diese Behauptung, ich will wissen, worauf ich mich verlassen kann. Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Wir sind ja stolz auf die wissenschaftliche und technische Genauigkeit, mit der heute so vieles möglich geworden ist. Ich habe gestaunt, als ich neulich erzählen hörte und das ein bisschen sehen konnte, so Bildern, was Gefäßchirurgen heute alles machen. Das ist eine Arbeit ganz, ganz fein, höchst gefährlich, da kann viel schief gehen, aber das wird mit einer Präzision gemacht und vielen Menschen kann so geholfen werden. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, um irgendwo hinzufliegen, dann gehen wir davon aus, dass die Techniker, Konstrukteure mit außerordentlicher Präzision gearbeitet haben und dass der Bordcomputer funktioniert und dass der Pilot alles aufs Beste versteht und die Flugüberwachung funktioniert. Das heißt, unser Leben hängt davon ab, dass hier präzise gearbeitet wird. Da würden wir uns sehr bedanken, wenn die so sagen würden, es kommt nicht so genau darauf an, man muss das ja nicht so verkniffen sehen, das machen wir mal so mehr gefühlsmäßig. Nicht? Wir leben dann von der Präzision. Trotzdem passieren Abstürze, trotz dieser fantastischen technischen Leistungen. Man hofft dann, dass man nicht gerade drin ist. Und immer wieder verlassen wir uns dann doch auf die Arbeit. Wir müssen es tun. Ich weiß nicht, ob Sie sich einmal klar gemacht haben, wie viel Vertrauen nötig ist, um überhaupt leben zu können. Also ich will ja keine Panik auslösen. Ich hoffe, Sie haben haben gute Nerven, aber stellen Sie sich das mal ganz schlicht vor. Wir sitzen hier in einer Halle, in Übertragungsorten, in irgendwelchen Räumen, sofern Sie nicht Open Air haben, wie in Berlin-Mitte, glaube ich, hier sitzt da so im Innenhof unter freiem Himmel, Zeltdach. Also normalerweise sitzen wir in Hallen und Räumen mit Decken und ich vermute jetzt einfach mal, dass niemand hier zum Beispiel in der Halle 7 heute Abend hier vorher hingekommen ist und gesagt, naja, die Decke da oben, wenn die runterkommt, also ich will mal erst mir die statische Berechnungen zeigen lassen und will das mal überprüfen, damit ich auch weiß, dass ich hier sicher sitzen kann. Das hat vermutlich keiner getan. Wir sind ja eine große Glaubensgemeinschaft von Leuten, die glauben, dass diese Decke hält. Und für diesen Glauben setzen wir im Augenblick unser Leben ein. Nun sagen Sie, das hat schon angehalten. Das ist der Haken. Alle Decken, die runtergekommen sind, haben bis dahin gehalten. Nach dem Abend werden wir hoffentlich die fröhliche Gewissheit haben, dass das alles gestimmt hat und dass die Decke noch immer oben ist, nicht? Aber wir leben hier in diesem Augenblick, ganz egal, was wir denken, wie verschieden wir sein mögen oder was wir für einen weltanschaulichen Hintergrund haben, ob wir Atheisten oder Christen sind, wir leben hier im Augenblick vereint in dem gemeinsamen Glauben, für den wir unser Leben einsetzen, dass die Decke hält. Das mag Ihnen merkwürdig vorkommen, aber so ist das mit unserem Leben. Vermutlich haben Sie heute irgendwann eine Tasse Kaffee getrunken oder eine Tasse Tee oder einen Teller Suppe gegessen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vorher eine chemische Analyse gemacht haben, ob da Arsen drin war. Vorausgesetzt, Sie trinken nicht immer Kaffee mit Arsen aus Geschmacksgründen oder so. Das soll nicht so bekömmlich sein. Sagen Sie, blöd, habe ich noch nie gemacht. Ist doch klar. Ist klar. Alle, die an vergifteter Suppe gestorben sind, haben einen Teller zu lang geglaubt. Aber stellen Sie sich vor, was das für ein Leben wäre, wenn wir überhaupt keine Tasse Kaffee, kein Mineralwasser, keine Suppe mehr essen können, ohne Angst haben zu müssen, vielleicht ist aus Versehen, braucht ja gar kein guter, böser Wille zu sein, oder eben aus bösem Willen irgendwie da ein Gift reingekommen. Wenn das der Fall ist, es gibt ja Menschen, die sich kaum irgendetwas trauen, zwanghafte Angstzustände haben, das ist ja ganz, ganz schlimm. Selbst wenn wir alles prüfen und von anderen prüfen lassen, es bleibt ein Restrisiko. Und ohne die Fähigkeit, Vertrauen zu wagen, sind wir lebensunfähig. Können wir gar nicht richtig durch den normalen Alltag gehen. Diesen Sachverhalt werden wir vermutlich zustimmen, dass der zutrifft und dass der für uns alle zutrifft. Ganz egal, was wir so denken, glauben, meinen. Ob wir Christen oder nicht Christen sind, hat das überhaupt nichts damit zu tun. So ist das Leben. Ohne immer wieder im Alltag von morgens bis abends Vertrauen zu wagen, mal nach mehr Prüfung und mal nach weniger Prüfung, ohne Vertrauen zu wagen, können wir nicht leben. Wenn wir es dann gewagt haben und unsere Erfahrungen gemacht haben, das erlebt haben, also das Stück Leben gelebt haben, dann wissen wir nachher mehr. Und dann ist es auch im Rückblick eine ganze Gewissheit, so war's. Aber vorher musste man es auch im Vertrauen wagen. Auf der anderen Seite muss man heute sagen, bitte nicht zu leichtgläubig. Das Problem unserer Zeit ist nicht, dass zu wenig geglaubt wird. Das Problem ist, dass zu viel geglaubt wird. Es wird geglaubt, dass das hält man im Kopf nicht aus. Völlig unkritisch. Obwohl man die Gesetze der Astronomie kennt und weiß, wo die Gestirne eigentlich wirklich stehen und dass das mit den Sternbildern alles so nicht stimmt, trotzdem tausende von Menschen orientieren ihr Leben nach der Astrologie. Ja, man schmunzelt und sagt, natürlich, im Ernst glaube ich nicht, aber wenn es dann dran geht, nimmt man das Maskottchen eben doch nicht weg. Hilft es nichts, dann schadet nichts. Und ich meine, die Liebe zum Holzkopf und so, Sie wissen, das auf Holz klopfen. Und ich staune immer, wie häufig in der Öffentlichkeit wirklich gebildete und sonst sehr kritische und auf ihr wissenschaftliches Denken sehr stolze Leute einem bei irgendwas plötzlich sagen, toi, toi, toi. Das ist eine abgekürzte Anrufung des Teufels, er möge einen verschonen. Und was die schwarzen Katzen, die armen Viecher, nicht? Was sie für einen Einfluss auf die Ruhe und die Unruhe von Menschen haben, und auf den Verkehr. Stellen Sie vor, die kommt am Freitag, den 13., kommt die Katze, schwarze Katze von links nach rechts über die Straße und sie ist ein richtiges Verkehrsrisiko. Ich will das gar nicht lächerlich machen. Wir haben ja alle ein gehöriges Quantum an Lebensangst zu bewältigen. Und es ist ja eines, ob man im Kopf, im Schaufenster eine kritische, wissenschaftlich-technische Weltanschauung vor sich herträgt und dann, wenn dieses Schaufenster abgedunkelt ist, man seine Lebensangst irgendwie in den Griff kriegen muss und dann sich plötzlich rausstellt, dass man an allerlei Zeug glaubt, dass man überhaupt nicht kritisch gefragt hat. Aber irgendwo braucht man schließlich einen Halt. Was ist denn nun mit den Grundlagen unseres Lebens? Was trägt denn? Manchmal denke ich, wenn doch diese Frage kritischer gestellt würde. Oft neigen wir dazu, diese Frage, solange es halbwegs gut geht, so die Lebenslage halbwegs stabil ist, diese Frage gar nicht zu stellen. Erst wenn das unter uns knackt und kracht und anfängt zu schwanken, wenn das, was bis dahin so selbstverständlich stabil steht, unsere Gesundheit, unsere Intelligenz, unsere berufliche Position, unsere finanziellen Verhältnisse, unser familiärer Zusammenhang, unsere Partnerschaften, die Freundschaften, die Anerkennung, solange das alles in Ordnung ist, stellt man diese Fragen nicht, sondern genießt die Stabilität. Und wenn es plötzlich anfängt zu krachen und zu knacken und man merkt, unter meinen Füßen wankt es, diese Selbstverständlichkeiten sind nicht länger selbstverständlich, dann fragt man plötzlich, was ist denn nun? Was ist der Sinn des Lebens? Was hält? Wo ist das Ziel? Das sind natürlich schwierige Situationen. Wenn es so anfängt zu wackeln, hat man ja oft nicht die Ruhe, den kühlen Kopf und die ruhige Hand, um diese Frage denn zu durchdenken und vernünftige Schlüsse daraus zu ziehen, sondern es passiert dann oft, dass man in Panik nach irgendwelchen Strohhalmen greift, obwohl es Quatsch ist. Und dann sehr, sehr leicht zum Opfer wird. Deshalb ist mein erstes Plädoyer heute Abend, tun Sie sich bitte was Gutes. Wenn Sie im Augenblick in einer stabilen Lebenssituation sind, danken Sie Gott dafür und stellen Sie jetzt bitte Ihre kritischen Fragen. Worauf verlasse ich mich? Was trägt mein Leben wirklich? In diesen Zeiten kann man das sehr viel ruhiger und gediegener durchdenken. bevor die Dinge anfangen zu krachen, zu wackeln und einem der Boden unter den Füßen weggeht. Da sagt jemand, also ich glaube nur, was ich sehe. Gut, denke ich, das ist ja eine Entscheidung. Das heißt also, nichts hält, alles stirbt. Denn alles, was ich sehen kann, alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Manches vergeht in wenigen Sekunden und anderes braucht Jahre und Jahrtausende. Aber alles, was sichtbar ist, vergeht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube nur an das, ich verlasse mich nur auf das, was ich sehen kann, dann sagt er, es gibt überhaupt nichts Verlässliches und ich klammere mich an das Treibholz, das mit mir im Strom weggetrieben wird, was anderes gibt es nicht. Ist auch eine Lebensentscheidung. Nur, Sie sollten, wenn Sie diesem Satz anhängen, ich glaube nur das, was ich sehe, sollten Sie wissen, was Sie tun. Das ist das Bekenntnis, es gibt keinen festen Halt. Und ich will mich ein bisschen trösten und so tun, als ob das Stück Holz, an dem ich mich festhalte, was wäre, das mir Halt gibt. Aber es wird mit weggeschwemmt im Strom der Vergänglichkeit, im Strom des Sterbens. Jesus hat den Satz gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das Universum ist vergänglich, alles vergeht. Und dann hat er gesagt, aber meine Worte sind nicht vergänglich. Mein Wort bleibt. Das ist, lassen Sie mich das mal so sagen, das ist ein Wahnsinnswort. Entweder spinnt er und ist total durchgedreht. Oder da muss ein Geheimnis hinterstecken, dem wir nachspüren sollten. Die Bibel sagt uns, dass Jesus diesen Satz sagen kann, weil in ihm der Schöpfer und der ewige Herr des Universums Mensch geworden ist. Sich offenbart hat, zu erkennen gegeben hat, uns begegnet auf unserem Niveau. Ich kann ja nur Menschliches erkennen. Ich kann ja nicht raus aus der Welt von Raum und Zeit. Was im Jenseits ist, darüber kann ich von mir aus weder was erkennen noch irgendeine Aussage machen. Was ich mir da ausdenke, ist alles Wunschdenken und zusammengespekuliert. Nur unter der Voraussetzung, wenn die stimmt, wie die Bibel das sagt, dass Gott sich auf unsere Ebene begibt und mir uns in unserer Welt begegnet, dann gibt es eine klare, präzise Erkenntnis, wer das letzte Wort der Weltgeschichte hat, wer das erste Wort der Weltgeschichte hat. Ich entsinne mich noch sehr gut, als ich ein junger Mann war und angefangen hatte, an Christus zu glauben und sich das in meinem Leben so entwickelte und ich so kämpfte mit meinen Alltagsfragen und auch Zweifeln, da sagte mal mir ein Freund einige wichtige Sätze. Manches prägt sich ja so ein, dass man nach Jahrzehnten noch als eine Lebenshilfe mit sich rumträgt. Ich gebe Ihnen das gerne weiter. Er sagte, auf zweierlei kannst du dich verlassen in deinem Leben. Er sagte, das erste ist, Gott will, und das zweite ist, Gott kann. Ich guckte ihn an und dann sagte er, ja. Das erste, Gott will dich. Und das hat er bewiesen, indem er in Jesus an das Kreuz gegangen ist und sich hat festnageln lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er legt Wert darauf, dass das ganz handgreiflich wird. Dass du das begreifst. Er lässt sich darauf festnageln, er opfert sein Leben, dass du weißt, ich bin ihm so wichtig, dass er den letzten Blutstropfen für mich ranrückt. Er geht für mich in dieses Gericht Gottes, in diesen Tod am Kreuz. Gott will dich. Und das Zweite ist, sagte er, Gott kann diese Zusage der Liebe, die er dir gemacht hat. Gott kann sie durchhalten. Es gibt ja viele Zusagen von Liebe, die wir machen, Liebeserklärungen, die aus ehrlichem, tiefem Herzen kommen und die wir gerne halten möchten, aber wir können sie nicht halten. Wenn der Tod kommt und uns die Puste ausgeht, dann kann ich meine Zusage der Liebe eben nicht mehr weiter aufrechterhalten. Der Tod durchkreuzt das. Das ist so schrecklich. Dass auch so ehrliche Liebe von Menschen dann letzten Endes kein letzter Verlass ist, weil wir können einander diesen letzten Halt nicht geben. Und dann sagt ihr mir, Gott kann. Weil die Liebe des gekreuzigten Jesus, dass dies bestätigt durch die Auferweckung dieses Jesus. Am übernächsten Tage nach der Kreuzigung hat Gott den gekreuzigten Jesus aus dem Tod auferweckt. Er hat ihn nicht nur wiederbelebt, sodass er ein paar Wochen oder ein paar Monate oder Jahre Urlaub vom Sterben hatte, sondern er hat ihn hinein verwandelt in die Wirklichkeit des Schöpfers, die wir ja nicht wahrnehmen können mit unseren Augen, weil sie nicht in der Sichtbarkeit, in der Sterbenswelt ist, weil er ja der ewige Schöpfer ist. Und weil Jesus auferweckt wurde, sagt er, kann Gott seine Liebeszusage zu dir durchhalten. Und deshalb kannst du dich auf dieses Wort verlassen. Damals begriff ich, dass tatsächlich im christlichen Glauben, in der Beziehung zu Christus, im Leben mit Christus, mit der Auferweckung des Jesus Christus am Ostertag, alles steht und fällt. Die Bibel sagt uns, sie ist ein unglaublich ehrliches, nüchternes, manchmal schmerzhaft radikales Buch. Wenig, da ist kein frommer Gesumps drin, sondern da wird Klartext geredet, der manchmal auch einen erschrecken lässt. Zum Beispiel steht da im ersten Korintherbrief im Neuen Testament der Satz, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube leer. Vergeblich. Dann sind wir Betrüger, wenn wir sagen, dass man sich auf Jesus verlassen kann. Dann sind Christen betrogene Betrüger. Dann gibt es keine Hoffnungsperspektive über den Tod. Es gibt auch keine Bewältigung der Vergangenheit durch die Vergebung der Sünden, weil das Kreuz dann nichts anderes ist, als wie oft geschehen, das Scheitern eines gutmeinenden Idealisten. Die Auferweckung Jesu ist die Bestätigung, die Gott gibt, dass dieser Jesus die Schlüsselfigur Gottes ist und dass dieses Sterben am Kreuz die Krafttat, die Machttat seiner Liebe ist, mit der er uns einholen will und sagen will, ich will dich und ich kann dieses Wort der Liebe dir halten und ich kann dir damit einen ganz, ganz festen Halt geben. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann kann er sich in unserem Leben so durchsetzen, dass wir, auch wenn wir zweifeln und unsere kritischen Fragen stellen, innerlich überführt werden, innerlich überwunden werden, dass er lebt. Lesen Sie bitte einmal das Neue Testament. Sie werden feststellen, fast ausnahmslos sind diese Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind nach Ostern, Zweifler. Die engsten Freunde sind sogar mehrmals dem Auferstandenen begegnet und haben immer noch gezweifelt, steht da ausdrücklich. Das heißt, das war nicht eine Bande von gutgläubigen Heißköpfen, die sich reinsteigerten irgendwas und zum Schluss so Halluzinationen hatten, was sahen, was sie unbedingt sehen wollten, sondern da war einer dabei, der hieß Thomas, der sagt, und wenn ich ihn nicht anpacken kann und meine Hände in seine Wunden lege, glaube ich das nicht. Das war sowas wie kaltschnäuziger Zweifel. Mich hat das immer sehr ermutigt. Denn ich hatte nicht das Bedürfnis, dass ich meine Zweifel unterdrücke. Ich möchte mein Leben nicht auf etwas gründen, in das ich mich selber reinsteigere. Ich pfeife darauf, dass ich mir meine Argumente zusammenbaue und zum Schluss an meine eigene Konstruktion glauben soll. Ich meine, so intelligent bin ich doch auch, dass ich mir sagen muss, ich brauchte nur einen einzigen Denkfehler zu machen und das Ganze stimmt nicht. Selbst wenn es mir im Augenblick einleuchtet, das kann nur an meiner Dummheit liegen, dass es mir einleuchtet, weil ich es nicht kritisch genug sehe. Also ich pfeife darauf, mir selber ein Gebäude zu machen und deshalb lege ich auch so wenig Eifer an den Tag, um Ihnen das so zu beweisen, dass Sie sagen müssen, so muss es sein. Ich lebe davon, wenn Jesus auferstanden ist, dann kann er in meinem und in ihrem Leben, so wie er es damals getan hat, bei diesen zweifelnden Menschen, die das nicht in ihren Kopf kriegen konnten, wie soll man das auch in den Kopf kriegen, sich so durchsetzt, sich so innerlich bemerkbar macht, er kann das dann auf seine Art und Weise. Und das ist so ganz frei, auf welche Art und Weise er das macht, sodass meine Zweifel beantwortet sind. Das ist die Chance eines solchen Abends und ich möchte jetzt all denen, die da so mit so inneren Zweifeln kämpfen, so Mut machen. Lassen Sie frische Luft dran, nur ja nicht verdrängen. Glauben Sie nur ja bitte nicht, Sie würden irgendwas religiös Positives tun oder das war gar was Christliches, wenn Sie sich krampfhaft Ihre Zweifel runterschlucken. Jesus Christus ist auferstanden, sagt die Bibel, er hat den Tod überwunden. Das heißt, er ist die Realität, die stärker ist als alles, was wir vor Augen sehen, denn das ist vergänglich. Und deshalb kann er in unser Leben hinein sich so beweisen, dass wir wissen, wo wir dran sind. Und wir sind da völlig dran, dem ausgeliefert. Und wir haben sehr gebetet dafür, dass er selber, der Auferstandene, an diesem Abend zu uns redet, zu mir redet. Während ich rede, brauche ich das, dass er selber das mir innerlich auch klar macht. Meine Gewissheit steht nicht auf meiner eigenen Überzeugungskraft, sondern dass er in mein Leben hineinredet. Und so brauchen Sie es. Und wenn der lebendige Jesus Christus nicht wirklich aktiv ist heute Abend bei uns, dann können wir sagen, was wir wollen, ob Ihnen das gefällt oder nicht gefällt. Das ist nichts wert, das bringt nichts. Er muss uns anrühren, wie damals die Zweifler nach der Auferstehung. Sie sagen vielleicht, meine Güte, wenn es das wäre, aber ich kann eben nicht glauben. Ist das wie das große Los? Irgendwelche Leute, die haben es, die kann man fast beneiden, dass es sowas gibt, aber ich kann es eben nicht. Fällt einem das zu nach so einem Lotterieprinzip oder wie? Im Neuen Testament wird eine interessante Geschichte erzählt. Eine Geschichte von einem Mann, bei dem der Glaube Schritt für Schritt entsteht. Und nun ist es so, Gott ist der Schöpfer und er ist so schöpferisch vielfältig, dass er überhaupt kein Schema F hat. Und da werden Sie feststellen, dass in jedem einzelnen Menschenleben die Geschichte mit Gott, auch wie man eine solche Erkenntnis gewinnt, dass Jesus lebt, ganz unterschiedlich läuft. Das ist spannend. Wir sollten uns viel mehr, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, diese Geschichten auch ganz konkret und ehrlich erzählen. Das kann helfen. Das kann ermutigen. Nicht in dem Sinne, dass das nach Schema F dann bei anderen geht, aber man erkennt plötzlich so ein paar Grundelemente, die immer wiederkehren. Wenn Sie das nachprüfen wollen, es liegt mir immer sehr daran, dass Sie das, was Sie sagen, auch selber nachprüfen, auch in der Bibel. Denn was ich sage, das beziehe ich aus der Bibel. Ich würde nicht den Mut haben, hinzustehen vor Sie. Das fände ich wichtigtuerisch und völlig anmaßend und wenig hilfreich, wenn ich meine eigenen Erkenntnisse Ihnen sagen würde. Ich stehe zu dem, was ich sage, auch mit meiner persönlichen Existenz, aber die Quelle ist die Bibel. Und deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, gönnen Sie sich was Gutes, lesen Sie die Bibel selber. Und das, was ich heute Ihnen erkläre, das finden Sie im Johannesevangelium im Neuen Testament im 4. Kapitel. Da wird von einem Mann in führender Position geredet, der im nördlichen Israel in der Gegend des Galiläischen Meeres aus See Genezareth gewohnt hat, dort eine führende Position in der damaligen Verwaltung hatte. Ziemlich einflussreich, wahrscheinlich deshalb auch wohlhabend, sicherlich auch gebildet. Dieser Mann hatte eine ganz, ganz schwierige persönliche Familiensituation. Er hatte einen Sohn, der war todkrank. Er hatte Möglichkeiten, er hatte Geld, er hatte alle Ärzte konsultiert, aber alle waren mit ihrem Latein am Ende. Und der ganze Einfluss auf seine Beziehungen, auf seine beruflichen Möglichkeiten halfen jetzt nichts. Es war die große Not, das Leiden von Eltern um die Kinder. Das ist immer das Schlimmste. Da möchte man so gerne in die Haut der Kinder und sagen, wenn ich dir das abnehmen könnte. Dieser Vater war verzweifelt, seinen todkranken, sterbenden Sohn zu sehen. In dieser Situation hört er von Jesus. Es war in dem Städtchen Kapernaum, in dem Jesus immer mal wieder gewirkt hat. Und er war in Jerusalem gewesen, Jesus, und es gab nun die Nachricht irgendwo durch die Tageszeitung, Gerüchteküche verbreitet, dieser Jesus ist mal wieder hier oben in der Gegend unterwegs. Er wusste wahrscheinlich gar nicht viel von Jesus. Ich vermute, dass dieser Mann weniger Informationen über Jesus hatte als jeder von uns hier in dieser Halle oder an den Übertragungsorten. Er hatte irgendwas gehört, dass er sich mit Menschen beschäftigte und dass er auch geheilt hatte und dass er auf jeden Fall hilfreich sein könnte. Und diese oberflächliche Information, so vom Hörensagen, so völlig unklar, auch völlig verbogen, die hat er und die bringt dieser Mann jetzt zusammen mit seiner Lebenssituation und sagt sich, ich muss das klären.
Nun hat er auch wirklich ein Motiv gehabt. Er wollte ja Hilfe für seinen Sohn. Ich muss das klären. Was ist mit diesem Jesus dran? Er will es wissen. Er will es wissen. Und dann macht er sich auf, 27 Kilometer zu Fuß, gab kein Bus, gab kein Auto damals, 27 Kilometer zu Fuß von Kapernaum, das am See Genezareth liegt, 200 Meter unter Meeresspiegel, rauf aufs galiläische Bergland in das Dorf Kana. 27 Kilometer zu Fuß sind eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen heute Abend in die Veranstaltung hier 27 Kilometer gelaufen sind. Aber immerhin, sie sind doch hergekommen und manche sind weite Wege gegangen und sie haben, das ist doch nicht, sie hätten auch was anderes machen können, sie hätten auch die Filzpantoffeln anziehen können und das Flaschenbier auf den Tisch und die Beine hochlegen und Fernsehen gucken, nicht? Aber sie sind hierher gekommen, das heißt doch, sie möchten es etwas genauer wissen, sie sind doch interessiert. Und das ist doch eine wichtige Weichenstellung. Da muss man irgendwo wirklich bewusst eine Weiche stellen. Diese allgemeine Information vom Hörensagen, Gerüchte, halb wahr, vielleicht ganz falsch, die schwirren so durchs Land. Bin immer erschrocken zu sehen, wie viel Halbwahrheiten über Jesus so im Land umherschwirren. Wie wenig präzise Information bei den meisten Menschen vorliegt. Wer ist eigentlich Jesus? Wie soll ich mich aber auf jemanden verlassen können, von dem ich gar nicht genau weiß, was mit ihm los ist? Also, er macht sich auf, er will es wissen und ich wünschte mir sehr, dass auch ihr Herkommen wirklich diese Qualität hat. Dass sie sagen, ich will es wissen. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, wenn Sie sich jetzt hier vorfinden und sitzen mit kritischem Nachdenken da, dann will ich Ihnen sagen, Gratulation, ich freue mich darüber. Ich habe überhaupt keinen Bedarf, leichtgläubige Kopfnicker zu begrüßen. Weil das überhaupt nichts bringt. Ich habe nichts davon, wenn irgendjemand mir einfach gedankenlos zustimmt. Ich kriege da nichts für, das bringt mir überhaupt nichts. Sondern es bringt Ihnen nur was, wenn Sie das, was wir in diesen Tagen bedenken, kritisch für sich bedenken und wirklich wissen wollen, wo Sie dran sind. Ob man sich darauf verlassen kann oder nicht. So kommt er also zu Jesus, trifft ihn dort auch, in dem Dorf Kana war nicht schwer, waren nicht so viele Menschen dort, redete mit einigen und sagt ihm, bitte komm runter nach Kapernaum und hilf meinem Sohn, er ist todkrank. Und dann gibt es eine bisschen peinliche Geschichte, die Bibel erzählt sie ganz ehrlich, Jesus reagiert eigentlich so, wie man es von Jesus nicht erwartet, wenn man so das Klischee hat, dass er das immer ganz toll und so macht. Er reagiert ein bisschen harsch und fast könnte man sagen ein bisschen unfair. Er sagt, wenn ihr keine Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Das heißt, er kritisiert die Sensationslust der Leute. Aber dieser Mann war doch gar nicht gekommen, um jetzt eine Zirkusnummer zu sehen, sondern er war doch gekommen, weil er wirklich eine tiefe Not hatte. Ich sage Ihnen mal einen Augenblick, Achtung, die Begegnung mit Jesus ist immer für ein paar Überraschungen gut. Jesus ist kein Speichellecker. Er ist nicht einer, der einem um jeden Preis nett sein will. Denn er ist nicht auf Kundenfang. Und deshalb, Sie werden das in der Bibel beim Bibellesen merken, dass er häufig Menschen in einer Weise begegnet ist, die erstmal stutzig machte. Was jetzt? Kann man so reden? Ist das nicht lieblos? Sensationslust, wirft er ihm vor. Aber der Mann lässt sich nicht abwimmeln. Er hätte ja beleidigt sein können und gesagt, wenn der mir so kommt, dann soll er mir am Kopf blasen, dann haue ich hier ab, dann gucken wir, wie wir allein zurechtkommen. So lasse ich nicht mit mir reden, wenn der meine Motive so verdreht. Er kommt nicht hochnäsig und ist nicht beleidigt, sondern er sagt, Herr, Herr, komm herab, bevor mein Kind stirbt. Diese Anrede, Herr, von einem Menschen, der es durchaus nicht gewohnt war, untertänig zu sein, der hatte führende Position, aber der hatte gespürt, ich hab's hier mit deiner Autorität zu tun. War ein junger Kerl, Jesus, war 30 Jahre. Vermutlich war der Mann älter, der zu ihm kam. Er redet ihn dann als Herr. Das ist nicht unwichtig. Wissen Sie, man kann auch in der Frage, ob das mit Jesus alles stimmt, Jesus behandeln wie einer, so ein Pathologe, der eine weiße Maus seziert, um die Bestandteile zu untersuchen. Oder wie ein Schüler im Unterricht eine Chemikalie analysiert. Wollen wir mal gucken, was damit los ist. Aber Gott ist nicht irgendein Stoff, den wir einfach auseinanderfisseln. Er ist der Herr und der Schöpfer der Welt. Und das weiß jeder Wissenschaftler, dass die Angemessenheit der Erkenntnismethoden entscheidend ist, dass man präzise Erkenntnis gewinnt. Und wenn er der Herr ist, ich ihn aber wie ein Stück Dreck behandle, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich in der Begegnung mit Jesus nicht zu einer klaren Erkenntnis komme. Das ist nichts anderes als präzise. Angemessene Methode. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und dann antwortet Jesus und sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus reagiert anders, als der Mann erbeten hat. Der Mann hat gesagt, komm doch zu uns runter nach Kapernaum und hilf meinem Jungen. Das ist doch selbstverständlich, der Arzt muss ans Bett des Kranken kommen, muss das doch sehen und irgendwas machen, sonst kann der doch nicht heil werden. Jesus sagt aber, geh, er geht nicht mit, dein Sohn lebt. Auch das ist so eine Klippe in dem Prozess, wenn ein zweifelnder, suchender Mensch sich mit Jesus beschäftigt. Plötzlich ist man an dem Punkt, wo man von ihm etwas hört. Man kommt ja immer mit seinen Wünschen, mit seinen Erwartungshaltungen. Man hat ja immer schon ein Bild. Und man hat ja immer den Wunsch, dass das Bild, das man hat von Jesus und wie die Sache jetzt laufen muss, dass das bestätigt wird und erwartet, wenn das jetzt bestätigt wird, dann schließe ich daraus, dass das stimmt. Und da ist man ganz durcheinander, wenn Jesus so reagiert, dass die eigene Wunschvorstellung nicht bestätigt wird. Und dann muss man erstmal schlucken und muss das verdauen und muss sagen, ja, was will ich denn nun? Will ich jetzt meine Vorurteile bekommen oder will ich die Wahrheit erkennen? Will ich wissen, was ist? Jesus leistet sich das. Ich sag das ja nur einfach, es kann bei Ihnen ganz, ganz anders sein, damit Sie nicht überrascht sind. Es ist so viel geredet worden, auch im Christentum, als ob Jesus sozusagen der Wunscherfüller wäre und ganz gefügig wäre unseren Vorstellungen. Und wir sind es ja gewohnt, jetzt so in der Konsumgesellschaft, der Kunde ist König, man richtet sich nach uns. Nachfrage bestimmt das Angebot und das übertragen wir unwillkürlich auf Jesus und meinen, er müsste sich auch so benehmen wie ein Kaufmann, der uns was anbieten will. Und sind dann ganz verprellt, wenn uns Jesus nicht als König Kunde behandelt, sondern uns plötzlich konfrontiert damit, dass er etwas ganz anderes sagt, als wir uns vorgestellt haben. Und das sind immer so Krisen in dem Prozess, wo man in der Gefahr ist, auszuweichen. Der Mann geht. Er weicht nicht aus, er geht. 27 Kilometer zurück. Was hat er in der Hand? Nur das Wort. Keinen Beweis. Aus dem Text geht sogar hervor, dass er übernachten muss. Ich stelle mir vor, dass er nach manchen Zweifel gehabt hat, Mensch, was habe ich denn? Der schickt mich einfach weg mit einem Wort und vielleicht komme ich zu Hause an und nichts ist geändert. Ich lese Ihnen diesen Text mal so vor, wie es hier steht in Johannes 4. Also Jesus spricht, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Also die in Israel zählen sie von morgen, damals, von morgen 6 Uhr an. Das war also 13 Uhr, 1 Uhr mittags. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Das heißt, er geht den Weg. Das ist eine Spannung. Er vertraut dem Wort. Hier heißt es, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Das ist praktisch. Glaube heißt nicht, dass ich im Kopf das jetzt für wahr halte nur und ein Dogma bejahe, sondern dass ich das für wahr halte und gehe. in die Beine, meinen Weg. Ich vertraue darauf, ich verlasse mich darauf. Und dann ist eine Spannung, in der ich noch nicht weiß, stimmt das denn eigentlich? Und dann erlebt dieser Mann, dass aus dem Vertrauen Gewissheit wird. Er kriegt die Antwort, das Wort stimmt, Jesus hat meinen Sohn geheilt. Das, was hier passiert, ist, ich mag den Ausdruck Methode in dem Zusammenhang eigentlich nicht, aber lassen Sie mich mal gebrauchen. Das ist das. Da ist Information über Jesus. Dann ein Vertrauen auf dieses Wort, ganz praktisch mit der Anwendung sozusagen ein Experiment. Und dann ein Ergebnis, eine Erkenntnis, ein Wissen, so ist es. Der Glaube führt zum Wissen, zur Erkenntnis. Und da kommt es jetzt drauf an, das wird jetzt in jedem Leben an irgendeiner Stelle praktisch, dass wir das Wort von Jesus ganz praktisch nehmen und dass es dann von uns heißt, und der Mensch glaubte dem Wort und ging hin. Es kann eine schnelle Erfahrung sein, in der es zur Gewissheit kommt. Es kann ein Prozess sein, der länger ist. Das geht nicht in jedem Leben gleich. Aber der Zusammenhang ist immer der entscheidende. Jesus sagt ein Wort und wenn ich ganz praktisch sein Wort nehme, komme ich zu einer Erkenntnis. Am 9. April haben wir daran gedacht, dass Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg von den Nazis umgebracht wurde. Ein Christ, der nach dem Willen Gottes leben würde, sein Leben einsetzt, auch im Widerstand im Dritten Reich. Dietrich Bonhoeffer hat einmal den Satz gesagt, an dem ich mich lange geärgert habe, mit einer tiefen Wahrheit. Er sagte, alle unsere Zweifel wurzeln in unserer Sünde. Ich will sagen, wenn ich durch das, wie ich lebe, tatsächlich von Gott getrennt bin, durch eine schalldichte Mauer, dann kann ich natürlich auch keine gewisse Erkenntnis über Gott haben. Denn diesseits dieser Trennmauer kann ich mir nur meine eigenen Einbildungen machen. Wenn diese Mauer der Schuld, der Trennung von Gott abgerissen ist und Gott durch sein Vergebungswort, dir ist deine Sünde vergeben, hineinredet, er hineinredet, gibt es Gewissheit, dass ich weiß, er hat mich angenommen. Im Neuen Testament steht einmal der Satz, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Nehmen Sie ein solches Wort. Nehmen Sie es als das Wort Gottes und sagen, ich will das jetzt in die Tat umsetzen. Ich will jetzt aufdecken vor Gott, was nicht recht ist. Ich will Sünde Sünde nennen. Ich will Lüge nicht mehr entschuldigen. Will meinen Ehebruch bekennen, will die Betrügereien meines finanziellen Gebarens aufdecken, will auch über die Abtreibung vor Gott reden, die geschehen ist, will auch die Rücksichtslosigkeit, mit der ich Menschen behandelt habe, vor ihm aussprechen als Schuld. Ich will offenbaren, ich will es bekennen, auf dein Wort hin. Und dann sagt dieses Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Ist keine Laune, dann ist keine Unsicherheit. So wahr Christus am Kreuz für uns gestorben ist und das Gericht über all unser Unrecht getragen hat, so wahr ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Es gibt keine andere Vorleistung, keine Vorleistung, nur das, dass ich sage, ich brauche es. Ich brauche es. Ich bekenne meine Schuld. Komm und erlebe Gottes Wort. Unter diesem Motto haben wir eingeladen zu ProChrist. Es geht uns nicht darum, dass wir irgendwas Fantastisches, Prickelndes erleben, sondern es geht um dieses wirklich echte Erleben, dass man ein Stück Weg lebt. Und indem man das Wort von Jesus anwendet auf dieser Lebenswegstrecke, erlebt man die Wahrheit des Wortes, das Gott zu uns spricht. Und das gibt den Tunneldurchbruch. Den Tunneldurchbruch wie hier. Das Wort stimmt. Wie geht's weiter? Es steht ja nur noch ein Satz in der Geschichte. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Wieso? Hat er nicht vorher geglaubt? Da steht doch ausdrücklich, dieser Mensch glaubte dem Wort des Jesus und ging hin. Jetzt heißt es, und er glaubte ihm mit seinem ganzen Hause. Ja, das ist jetzt noch eine andere Sache. Er hat eine Erfahrung an einem Punkt gemacht, dass dieses Wort von Jesus stimmt. Und jetzt entscheidet er und sagt, dieser Jesus soll das Recht haben, meine ganzen Lebensbeziehungen zu bestimmen. Haus ist hier eine Beschreibung für alles, was zu seinem Leben gehörte. Seine Familienbeziehung, seine Beziehung zum Besitz, seine Zeit, sein berufliches Leben, sein finanziell, sein Körper, seine, wer weiß, alles, was dazu gehörte. Und er sagt, das möchte ich jetzt alles Jesus anvertrauen. Darum geht's jetzt eigentlich heute Abend. Um diese Frage, ob das sein soll. Ich möchte Sie gleich auch einladen, das für sich ganz praktisch festzumachen, wenn Sie es möchten. Sich einlassen möchten auf dieses Wort, um eine Erfahrung und Erkenntnis zu gewinnen. Es zu erleben, dass er sein Wort hält. Indem ich Sie einlade, nach vorne zu kommen und mit mir zu beten. Und so Kontakt zu machen mit Jesus, Vertrauen ihm entgegenzubringen und das auch ausdrücklich zu sagen. Aber ich will Ihnen auch noch sagen, was das bedeutet, wo das eigentlich hingeht. Man lässt sich ja nicht auf was ein, wo man gar nicht weiß, was soll das denn jetzt? Wo geht's denn dann weiter? Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Schönes Bild vom Lebenshaus. Vor unserem Lebenshaus, vor Ihrem Lebenshaus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Lebensgemeinschaft, Mahlgemeinschaft, sagt er. Das ist ein Bild für die umfassende, praktische, alltägliche Lebensgemeinschaft. Mahlgemeinschaft, Lebensgemeinschaft will ich mit ihm halten. Er klopft an und dann gibt's ja viele Möglichkeiten. Dann macht man die Tür auf, wenn so jemand kommt. Und dann kann man so zwischen Tür und Angel mit jemandem sprechen. Oder man kann ihn reinlassen. Man kann ihn reinlassen bis in den Flur und da alles mit ihm abmachen. Und man kann jemanden auch ins Wohnzimmer bitten, so da, wo man die Gäste hinführt. Nicht jeden lässt man ins Schlafzimmer, in den Keller oder in die Küche oder in irgendeinen anderen Raum. Er glaubte mit seinem ganzen Haus, heißt, er hat eine erste Erfahrung des Vertrauens mit Jesus gemacht. Und jetzt sagte er, Jesus, du sollst mein ganzes Lebenshaus beziehen, bewohnen und gestalten. Ich lasse dich nicht nur in die Vorzeigezimmer, nicht nur ins aufgeräumte Wohnzimmer, sondern ich lasse dich auch in die unaufgeräumten Stuben, wo die peinlicheren Dinge sind, wo es ums Praktische geht, Küche sozusagen, Schlafzimmer, meine Frage meiner Ruhe, meiner Sexualität, meiner Partnerschaft. All das soll für dich offen sein. Sieh rein. Hilf mir, es neu zu gestalten aus deiner Kraft und nach deinem Willen. So wie, dass es gelingt. Ich will dir keine Tür verschließen. Verstehen Sie mich recht? Das ist nicht mit einem Mal gemacht. Das ist ein Lebensprozess. Und der hört nicht auf, solange wir leben, ist das so, dass Jesus das Lebenshaus dann gestaltet. Aber die Grundentscheidung, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die lassen Jesus sozusagen ins Wohnzimmer und haben immer so eine religiöse Nische. Aber in die Finanzen oder in die Partnerschaftsfragen oder die Erziehungsfragen oder in die Sexualität, da lassen sie ihn überhaupt nicht ran. Das geht ihnen nichts an, da machen wir, was wir wollen. Dann gibt es so eine gespaltene Existenz. Jesus ist da irgendwie mit dabei, aber er gestaltet das Leben doch letzten Endes nicht. Und das führt auf die Dauer zu nichts anderem, als dass Jesus raus ist aus dem Leben, dass das Ganze überhaupt gar kein Format gewinnt. Wo sind Sie? Sind Sie an der Stelle, wo dieser Mann war, vom Hörensagen, vielleicht zum ersten Mal heute Abend sowas von Jesus gehört? Und sagen Sie, was mache ich jetzt damit? Ist da die Entscheidung dran? Ich will's wissen. Ich gehe jetzt auf ihn zu. Ich will Kontakt machen. Dann kommen Sie, wenn ich einlade. Sagen Sie, ich möchte jetzt diesen ersten Schritt tun. Ich möchte mehr wissen, was mit Jesus los ist. Jesus, ich komme und bring dir meine Zweifel und bring dir meine Not und die Problematik meines Lebens. Oder sind Sie an dem Punkt, dass Sie diese Erfahrung schon gemacht haben? Manche sind schon öfter hier gewesen jetzt abends und haben vielleicht über Tag nachgedacht und abends und mit anderen gesprochen. geht es jetzt um den Punkt, dass Sie sagen, an einem Wort von Jesus werden wirklich konkret Vertrauensschritte wagen. Dann nehmen Sie bitte dieses Wort, weil das eine Schlüsselerfahrung ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Dann sagen Sie, Jesus, ich habe dein Wort gehört, darauf komme ich jetzt, ich bekenne dir, öffne dir mein Leben, bitte dich um Vergebung und ich möchte jetzt erfahren, was du in meinem Leben heilen und neu ordnen kannst. Oder sind hier Leute, die haben eine solche Erfahrung gemacht irgendwann, man hat gebetet und es hat irgendwo auch eine Hilfe gegeben. Ja, was ist denn daraus geworden? Ist das eine Episode geblieben? Es gibt ganz viele, die haben solche Episoden erfahren, aber es ist nie dazu gekommen, dass sie gesagt haben, Jesus, ich öffne dir mein Lebenshaus. Sondern Jesus wurde immer an der Tür abgefertigt. Er durfte immer wieder mal vorbeigehen und so eine kleine Hilfe, so eine Nothilfe abliefern, war man ja nicht undankbar für. Aber er durfte nie rein ins Leben, um das Leben zu gestalten. Wo stehen Sie? Wir Menschen sind ganz unterschiedlich in unseren Lebensgeschichten. Das geht ja nicht nur nach 15. Aber die Einladung gilt. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da soll sich keiner ausgeschlossen fühlen. Dieses Wort hat er zuerst gesagt einer christlichen Gemeinde. Die war so weit von ihm weggerutscht, dass Jesus vor der Tür stand. In der Offenbarung Kapitel 3 richtet er es in einem Brief über den Johannes an eine Gemeinde. Das heißt, auch die unter uns, die sich in Kirchengemeinden und christlichen Gemeinden und Organisationen finden, oft leben wir so, dass Jesus vor der Tür steht. Er klopft an. Aber auch wenn Sie heute hier sind und sagen, das ist mir alles ganz neu. Ich habe das bisher noch nie so gehört. Und meine Überzeugung ist eigentlich ganz anders, atheistisch. Dann gilt Ihnen die Einladung doch. Eine Erkenntnis, ein Wissen, auf das Verlass ist, mit dem man dann leben kann, werden Sie nur gewinnen. Wenn Sie Vertrauen wagen, denken Sie, erinnern Sie sich an den Anfang. Das ist das Normale, das ist keine Ausnahme. So leben wir in allen Bezügen jeden Tag. Wir wissen etwas, wir haben mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit, wir wagen Vertrauen und gewinnen dadurch eine klare Erkenntnis. Der Glaube an Jesus ist nicht irgendein unklares Gefühl und ein ferner Nebel, wo man nie genau weiß, wo man dran ist, sondern ein Vertrauen mit Praxis und eine klare Erkenntnis mit Konsequenzen. Und ich lade Sie ein, heute Abend da den ersten Kontakt zu machen. Wie schön wäre das? Sie fragen vielleicht, wie könnte ich das, wie kann ich denn Antwort geben, wie kann ich denn reagieren? Es gibt viele Weisen. Ich möchte in diesen Abenden ganz konkret anbieten. Machen Sie es deutlich und stehen Sie auf und kommen Sie hier nach vorne. Still und stellen Sie einfach hier hin. Und dann wollen wir miteinander ein kurzes Gebet beten, indem wir dieses Vertrauen ausdrücken und Danke sagen für die Liebe und sagen, Herr, ich öffne dir mein Leben und will dir gehören von jetzt an. Es kann der Vertrauenskontakt sein, der diesen Prozess jetzt eröffnet. Ich bitte Sie, nehmen Sie das doch für sich in Anspruch. Einige von Ihnen sind einige Tage hier gewesen und sind in einem Denkprozess. Ich möchte Sie sehr ermutigen, an diesem Abend einen Schritt zu tun, wie dieser Mann. Er glaubte dem Wort und ging, stand auf und ging, um das zu erfahren. Ob Sie alt sind, 60, 70 geworden sind, ist viel in Ihrem Leben gelaufen. Wenn wir älter werden, verhärtet sich auch vieles. Jesus hat die Schöpferkraft, einen Neuanfang zu schaffen. Aber niemand ist hier zu jung. Niemand ist zu jung. Du wirst ernst genommen, du wirst geliebt. Und Jesus möchte dein Leben gestalten von Jugend auf. Was für eine Perspektive, wo du noch deine Gaben entdeckst. Jetzt unter die Regie, dein Leben von Jesus zu kommen, dein Lebenshaus zu öffnen. Und er darf dich leiten in der Gestaltung deines Lebens. Diese Einladung gilt auch für Sie an den Übertragungsorten. Es ist mir so wichtig, Ihnen deutlich zu machen, fühlen Sie sich nicht irgendwie draußen vor. Diese technische Verbindung ist ja ein Notbehelf.
Gott sei Dank ist der lebendige, auferstandene Jesus überall gleich gegenwärtig. Er ist ihnen näher als ihre Haut. Und wenn ihr Herz jetzt innerlich ringt und schreit, hört er diese Zweifel und diese Sehnsucht. Und er sagt, komm, kehr um zu mir. Komm, ich warte auf dich. Auch die ausländischen Freunde möchte ich besonders ansprechen, dass sie wissen, sie sind auch mit eingeladen. Kommen Sie hier nach vorne, hier vorne. Rechts am Podium werden Ihre Übersetzer auf Sie warten, sodass auch Sie ein Gespräch als Möglichkeit bekommen. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit nach vorne kommen, um Ihnen später ein Gespräch anzubieten. Der Chor wird ein Einladungslied singen. Dieses wunderbare Gebet, das ich liebe. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Und dann heißt es da, weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin.